Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Weltweit, in Europa, in Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen teils deutlich an. Immer mehr Länder verschärfen ihre Gegenmaßnahmen. Auch in Bayern sind die Menschen teils mit strikteren Regeln konfrontiert als zuletzt. Die Bewohner von Hamm in Westfalen ebenso. Hier war eine Hochzeit offenbar der Auslöser für den Infektionsausbruch. Wir geben gleich einen Überblick. Hier aber zunächst die weiteren Themen. US-Präsident Trump fordert auf der UNO-Generalversammlung China wegen seiner Rolle in der Corona-Pandemie zur Verantwortung zu ziehen. Wir sprechen darüber und darüber, ob er die Vereinten Nationen überhaupt für reformierbar hält, mit dem SPD-Außenpolitiker Christoph Macci. Wegen eines Corona-Falls in seiner Umgebung hat EU-Ratspräsident Charles Michel den geplanten EU-Gipfel kurzfristig verschoben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Und der Deutsche Ethikrat rät derzeit jedenfalls von der Einführung eines Immunitätsausweises ab. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Debatte ja angestoßen. Sollte es möglich sein, Menschen, die die Lungenkrankheit Covid-19 überstanden haben, mit einem Ausweis auszustatten, dem zu entnehmen ist, dass man immun ist? Gerade für Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen wäre das ja eine wichtige Erkenntnis, so das Argument des CDU-Politikers, der seine Pläne aber zunächst auf Eis legte und den Ethikrat um eine Stellungnahme bat. Die Mitglieder des Gremiums brauchten etwas länger als gedacht. Heute legten sie ihr Petitum vor. Ergebnis: Zum derzeitigen Zeitpunkt jedenfalls lehnen sie die Einführung eines solchen Ausweises ab. Für die Zukunft aber ist das Gremium gespalten. Gudula Geuter.
Das Interesse der Öffentlichkeit sei immens gewesen, wusste die Vorsitzende des Ethikrates Alena Büchs zu berichten. Mit einer Immunitätsbescheinigung verbänden sich Hoffnungen und Ängste.
Für die einen ist das eine Art Freifahrtsschein, mit dem dann alles wieder möglich ist, Pandemie hin oder her. Und für die anderen ist das der Vorbote einer immunitätsbasierten Zweiklassengesellschaft.
Hoffnungen anderer Art hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit der Arbeit des 26-köpfigen, unabhängigen Gremiums verbunden. Er hatte nach vielen Protesten die Möglichkeit zu einem Ausweis der Immunität nach durchlaufener Erkrankung aus einem Entwurf zum Infektionsschutzgesetz gestrichen und den frisch gewählten Rat um Stellungnahme gebeten. Die fällt jetzt zumindest für den Moment eindeutig aus.
Der Deutsche Ethikrat rät derzeit von der Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab, angesichts des medizinisch-naturwissenschaftlichen Sachstandes und der vielen Unsicherheiten.
Es sei nicht nur ungeklärt, wie sehr und wie lange eine Erkrankung zur Immunität führe, ob Kreuzimmunitäten bestünden und vieles mehr. Es sei möglicherweise auch nötig, neue Testverfahren zu entwickeln, so die Medizinerin Büchs. Einstimmig sei man auch zu der Empfehlung gekommen, eine breite Forschungskampagne aufzulegen, besser über Gefahren für das Gemeinwohl bei unvorsichtigem Verhalten zu informieren und auch über die derzeit erhältlichen Antikörpertests, die die Normethiker, Mediziner, Naturwissenschaftler, Theologen und Juristen teilweise skeptisch sehen. Hier fordern sie zur Regulierung auf. Damit allerdings ist die Einigkeit vorbei, denn eine solche Empfehlung muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn die Aussagen über Immunität klarer, die Tests verlässlicher werden. Bis zum Schluss sei die Frage so kontrovers gewesen, dass man auf einen Kompromiss verzichtet habe. Genau gleich viele Mitglieder hätten sich für und gegen den Einsatz von Immunitätsausweisen mit staatlichem Segen ausgesprochen. Der Wissenschaftsethiker Karl Friedrich Bethmann ist dafür. Er verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und risikoethische Abwägungen.
Und die verlangen, dass grundsätzlich garantierte Freiheiten, die dem Bürger unter den Pandemiebedingungen verwehrt werden, Fragen der Mobilität und so weiter, so schnell und so weit wie nur eben möglich zurückgegeben werden müssen.
Seine Gruppe will, dass stufenweise begleitet und befristet ein solcher Ausweis zu größeren Rechten und Pflichten führen könnte, zuerst etwa in Pflege- und Altenheimen oder bei Polizei und Feuerwehr, später möglicherweise auch breiter, wobei das Meinungsspektrum auch innerhalb der Gruppe groß ist. Die Gegenposition vertritt Judith Simon.
Bei einer Kopplung von Rechten oder Pflichten an den Status der Immunität ist eine ungerechte Verteilung von Chancen und Risiken von B- und Entlastung in zwei Richtungen möglich. Einerseits, wenn Personen ohne Immunitätsnachweis Möglichkeiten verwehrt würden, zum Beispiel der Besuch einer Ausbildungsstätte. Andererseits, wenn Personen mit Immunitätsbescheinigung für bestimmte Tätigkeiten besonders in die Pflicht genommen würden.
Ihre Gruppe fürchtet eine Zweiklassengesellschaft und Anreize für die Ansteckung, umso mehr, je mehr Freiheiten mit dem Ausweis verbunden sein könnten. Auch diese Hälfte des Ethikrats setzt aber auf die Tests, die jetzt schon Aussagen über die Ansteckungsgefahr ermöglichen. Sie sollten jetzt schon breiter eingesetzt werden, etwa um Besuche in Altenheimen zu ermöglichen. Es sei nicht Aufgabe des Ethikrates, betonte Karl Friedrich Bethmann, der Politik Entscheidungen abzunehmen. Die Begründungen könnten aber helfen, auch in der gesellschaftlichen Debatte, falls die Frage je relevant wird. Denn, so Büchs,
wir hoffen, dass es kein realistisches Zeitfenster gibt. Denn das würde bedeuten, dass wir effektive Impfungen haben, die diese ganzen Debatten letztlich überflüssig machen.
Der Bericht von Gudula Geuter. In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die 200.000-Marke erreicht. Auch in Europa steigen die Fallzahlen deutlich an. In Deutschland stehen im Zentrum derzeit Bayern, Kloppenburg, Berlin und einige Städte in Nordrhein-Westfalen, wie etwa Hamm. Bayern verschärft nun schrittweise die Gegenmaßnahmen. Klaus Rimme gibt einen Überblick.
Die Liste der Corona-Hotspots in Deutschland wird länger und die Orte erstrecken sich vom Nordwesten bis in den Südosten der Republik. Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen wurde mehrfach übertroffen. 60,99 lautet der Wert für die Stadt Würzburg, 60,3 für den Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen. Im nordrhein-westfälischen Hamm liegt er über 87. Der Lage entsprechend wurden unterschiedliche Einschränkungen, etwa beim Schul- und Mannschaftssport, zu Obergrenzen bei Versammlungen in der Öffentlichkeit oder dem Maskentragen im Unterricht erlassen. In München droht angesichts eines Werts von über 50 eine Allgemeinverfügung mit genereller Maskenpflicht für Teile der Innenstadt. Bei Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagen wären im privaten Rahmen 25 Teilnehmer erlaubt, unter freiem Himmel 50. Kanzleramtsminister Helge Braun im Morgenmagazin.
Es ist sehr gut, dass München jetzt entschlossen handelt angesichts der hohen Zahlen. Auch gerade die Obergrenze für Veranstaltungen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ja in der Vergangenheit sich Corona häufig auch bei Veranstaltungen verbreitet hat. Und deshalb unterstützen wir von Bundesseite erstmal die Kommunen bei all dem, was sie da tun.
Mit Blick auf das anstehende Supercup-Finale in Budapest am Donnerstag mahnte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Fans des FC Bayern zur Vorsicht. Jeder, der eine Reise nach Budapest erwäge, solle sich das noch einmal ganz genau überlegen, ob das sinnvoll sei, denn Budapest sei ein Hochrisikogebiet, so Söder in München. Insgesamt unterstrich Helge Braun die Tonlage für die kommenden Monate.
Und jetzt ist die Disziplin in der Bevölkerung gefragt, so wie sie es im Frühjahr und im Sommer schon eigentlich sehr vorbildlich gezeigt hat.
Als Ergänzung zu den bisherigen Corona-Tests werden in den kommenden Monaten Schnelltests eine größere Rolle spielen. Die Zuverlässigkeit dieser Tests, die innerhalb von 20 Minuten ein Ergebnis anzeigen können, habe sich verbessert, so Gesundheitsminister Jens Spahn. Die bayerische Landesregierung kündigte den Ankauf von 10 Millionen dieser Tests an. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet will das Thema in der kommenden Woche beim Treffen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs beraten. Aus dem Bundespräsidialamt wurde bekannt, dass der Virologe Christian Drosten für seine Rolle im Kampf gegen Corona mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt werden soll. Frank-Walter Steinmeier traf sich heute mit Bürgerinnen und Bürgern zu einem Austausch, darunter auch Kritiker der offiziellen Corona-Politik. Der Bundespräsident beklagte die zunehmend aggressive Diskussionskultur rund um die Folgen der Pandemie.
Kritik ist in einer Demokratie nicht reserviert für Corona-freie Zeiten. Sie darf und muss auch jetzt stattfinden. Kritik setzt allerdings voraus, dass man die eigene Meinung nicht für die einzige Meinung hält, sondern es in solchen Debatten wie heute auch aushält, anderen zuzuhören, gegebenenfalls sich korrigieren zu lassen.
Diskussion müsse sein, so Steinmeier, doch sie dürfe nicht in Frage stellen, was in den vergangenen Monaten zusammen erreicht worden sei.
75 Jahre ist es in diesen Tagen her, dass auf Betreiben Harry Trumans zahlreiche Staaten eine Institution ins Leben riefen, die den Frieden auf der Welt sichern sollte, die Vereinten Nationen nämlich mit Hauptsitz in New York. Daran erinnern die vielen Staats- und Regierungschefs derzeit, denn in diesen Tagen findet auf digitalem Weg die Generalversammlung in New York statt. US-Präsident Trump, der aus seiner Missachtung der Vereinten Nationen keinen Hehl macht, er überließ gestern einer Stellvertretenden Botschafterin die Würdigung. Jetzt aber heute sandte er selbst eine Videobotschaft an die Vollversammlung und übte dabei massiv Kritik an China. Mehr dazu von Peter Mücke.
Diesmal redete der Präsident selbst. Statt wie beim Festakt zum 75. Jubiläum der Vereinten Nationen mit der stellvertretenden UN-Botschafterin demonstrativ die dritte Reihe vorzuschicken, wendete sich Donald Trump persönlich per Videobotschaft an die Weltgemeinschaft mit dem erwarteten Frontalangriff auf China. Wir müssen die Nation zur Rechenschaft ziehen, die diese Seuche auf die Welt losgelassen hat, China. Am Anfang der Pandemie hat China Reisen innerhalb des Landes verboten, aber erlaubt, ins Ausland zu reisen und die Welt zu infizieren. Am Tag, an dem in den USA die Zahl der bestätigten Corona-Toten die 200.000-Marke überschritten hat, nutzte der US-Präsident die Gelegenheit, die seiner Ansicht nach Schuldigen zu benennen, China und die Weltgesundheitsorganisation WHO, die von China kontrolliert werde.
Wir haben waged a fierce battle against the invisible enemy.
Wir haben einen erbitterten Kampf gegen den unsichtbaren Feind geführt, das China-Virus. Die Vereinten Nationen müssen China für dessen Handlungen zur Rechenschaft ziehen. Es war in weiten Teilen eine Wahlkampfrede an die eigene Nation. Trump feierte die angeblichen Erfolge seiner Amtszeit, eine starke Wirtschaft, ein starkes Militär. Die USA brächten Frieden durch Stärke in die Welt. Und ich bin stolz darauf, Amerika an die erste Stelle zu setzen, so wie Sie Ihre Länder an die erste Stelle setzen sollten. Das ist okay so.
That's what you should be doing.
Verglichen damit schlug der chinesische Staatspräsident Xi in seiner Videobotschaft konziliante Töne an. Alle Versuche, die Corona-Pandemie zu politisieren oder Länder zu brandmarken, sollten vermieden werden, betonte er. Die Welt solle solidarisch im Kampf gegen die Pandemie zusammenstehen. Wir werden unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse mit anderen teilen, ärmere Staaten bei der Versorgung unterstützen und uns aktiv an der weltweiten Forschung beteiligen. Sein Land habe nicht die Absicht, gegen irgendein Land einen kalten Krieg oder einen heißen zu führen, so Xi. Schon bei der Generaldebatte im vergangenen Jahr hatte UN-Generalsekretär Guterres vor einem neuen kalten Krieg zwischen China und den USA gewarnt. Seitdem hat sich das Verhältnis der beiden Großmächte noch einmal deutlich verschlechtert, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, weshalb Guterres auch in diesem Jahr noch einmal mahnte:
"We must do everything.
Wir müssen alles tun, um einen neuen kalten Krieg zu verhindern. Wir bewegen uns in eine sehr gefährliche Richtung. Wir können uns keine Zukunft leisten, in der die beiden größten Volkswirtschaften die Welt in zwei Blöcke spalten. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern." Das Coronavirus habe die Welt in diesem Jahr in die Knie gezwungen, aber das sei nur eine Generalprobe für die gewaltigen Herausforderungen, die noch bevorstünden. Die Welt müsse sich jetzt auf ihren gemeinsamen Feind konzentrieren, das Coronavirus. Heute rufe ich die Staatengemeinschaft zu einem neuen Vorstoß zu einer weltweiten Waffenruhe bis Ende des Jahres auf. Wir haben genau 100 Tage Zeit dazu, denn es gibt nur einen Gewinner von Konflikten während einer Pandemie, das Virus selbst.
Aus New York war das der Bericht von Peter Mücke. Christoph Matschi ist Mitglied der SPD und Obmann im Unterausschuss Vereinte Nationen, Internationale Organisationen und Globalisierung des Deutschen Bundestags und jetzt bei uns live am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Matschi.
Guten Abend, Herr Heckmann.
Herr Matschi, UNO-Generalsekretär Guterres warnt vor einem kalten Krieg zwischen den USA und China. Wie groß ist die Gefahr?
Die Gefahr ist ziemlich greifbar und manche sagen, wir sind schon mittendrin in diesem Kalten Krieg. Es gibt einen Kampf zwischen diesen beiden Großmächten um die Vorherrschaft in der Welt letztendlich. Und dieser Kampf wird zurzeit mit allen wirtschaftlichen Mitteln ausgetragen und natürlich auch verbal und agitatorisch.
Und da hat ja US-Präsident Trump heute die Corona-Krise in den Mittelpunkt geschoben, hat gesagt, die UNO müsse China zur Rechenschaft ziehen. China habe Inlandsflüge zwar eingestellt, aber Auslandsflüge nicht und habe so das Coronavirus in die Welt getragen. Ist diese Kritik so unberechtigt?
Ich finde die Kritik nicht berechtigt, die Trump hier vorgetragen hat, denn am Ende, und das ist ja in dem Beitrag auch deutlich geworden, hat Trump hier eine Wahlkampfrede gehalten, die sich an die eigene Bevölkerung richtet. Denn Trump selbst hat, nachdem die WHO schon lange vor dem Virus und einer Pandemie gewarnt hatte, die ganze Gefahr im eigenen Land heruntergespielt und viel, viel zu spät reagiert Und auch deshalb sind die USA heute das am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Und das, was Trump hier macht, ist nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver. Vielleicht hat auch die WHO Fehler gemacht im Handling dieser Pandemie.
Also die Weltgesundheitsorganisation.
Die Weltgesundheitsorganisation.
Da sagt Trump ja, die ist in der Hand der Chinesen.
Die ist nicht in der Hand der Chinesen. Das ist falsch. Die Weltgesundheitsorganisation hat möglicherweise auch Fehler gemacht. Das wird man analysieren. Aus diesen Fehlern muss man lernen. Jede Institution macht auch Fehler, so wie jede Regierung Fehler macht. Aber jetzt kommt es darauf an, dass die Weltgemeinschaft im Kampf gegen diese Pandemie zusammensteht. Denn die kann nicht in einem einzelnen Land gewonnen werden, diese Schlacht gegen das Virus, sondern die kann nur weltweit gewonnen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man zusammenarbeitet. Die WHO spielt eine wichtige, entscheidende Rolle bei der Koordinierung der Suche nach einem Impfstoff. Die WHO hat dafür gesorgt, dass viele Länder unterstützt wurden beim Ausbau des Gesundheitssystems und bei den Testkapazitäten. Und die WHO wird und muss eine wichtige Rolle spielen bei der Verteilung eines Impfstoffes, und zwar weltweit.
Trump hat sich ja gestern bei den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum der UNO durch seine Vizebotschafterin vertreten lassen. Und die würdigte die UNO, aber sie betonte auch ihren Reformbedarf und sprach von mangelnder Transparenz und Anfälligkeit gegenüber Autokratien. Was daran ist falsch?
Na, die UNO ist vor allem anfällig dafür, dass wichtige Staaten ihr die Unterstützung verweigern. Das macht eine gewisse Schwäche der UNO aus. Wenn wir zum Beispiel den Sicherheitsrat nehmen und immer wieder erleben, dass die ständigen Mitglieder mit Vetorecht wichtige Entscheidungen blockieren, auch die USA häufig, dann weiß man, wo die Schwäche der Organisation liegt. Die Organisation kann nur so stark sein, wie die Mitgliedstaaten das zulassen. Und die USA sind über Jahrzehnte hinweg so etwas wie eine Garantiemacht dieser internationalen Ordnung gewesen und der wichtigste Unterstützer der Vereinten Nationen, auch finanziell. Und aus dieser Rolle ziehen sich die USA zurück und beklagen dann, dass die UN nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
Waren die Vereinten Nationen aber nicht im Prinzip immer schon blockiert durch den Systemgegensatz im Kalten Krieg?
Die Vereinten Nationen waren oft blockiert, aber der Sicherheitsrat hat auch immer wieder zu gemeinsamen Entscheidungen gefunden. Wir haben nach dem Ende des Kalten Krieges, gerade in den 90er Jahren, eine Phase guter Zusammenarbeit auch im Sicherheitsrat erlebt. Aber wir erleben gerade in den letzten Jahren zunehmend wieder eine Blockade dieses Gremiums. Und daran sind nicht zuletzt auch die USA schuld. Aber, und das muss man genauso deutlich sagen, auch Russland und China gehören oft zu denjenigen, die wichtige Entscheidungen blockieren. Ich will an dieser Stelle vielleicht nur mal erwähnen, die Bemühungen um humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Syrien, die wurden durch Russland immer wieder ausgebremst, sodass am Ende von 4 grenzüberschreitenden Hilfskorridoren für humanitäre Hilfe noch ein einziger übrig geblieben ist, weil Russland immer wieder mit seinem Veto gedroht hat. Also wir erleben hier, dass die wichtigen Staaten dieser Welt die UN nicht ausreichend bei ihren Aufgaben unterstützen und wichtige Entscheidungen blockieren. Und deshalb müssen wir weiter über eine Reform der UNO reden. Und
genau darauf würde ich Sie, Herr Matschi, genau darauf wollte ich Sie ansprechen. Bundeskanzlerin Merkel hat erneut angeboten, dass sich Deutschland in einem erweiterten Sicherheitsrat engagieren könnte, also mit einem ständigen Sitz dann für Deutschland. Das ist eine Reform und darüber reden wir seit Jahrzehnten gefühlt. Und die bräuchte die Zustimmung aller Vetomächte. Die kommt doch niemals zustande, oder?
Das weiß ich nicht. Bisher ist sie nicht zustande gekommen. Da haben Sie recht. Aber die Struktur des Sicherheitsrates spiegelt ja auch nicht die aktuelle Weltsituation wider, sondern letztendlich die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wichtige Staaten wie Japan oder Indien oder auch Brasilien spielen nicht die Rolle im Sicherheitsrat und in den Vereinten Nationen, die sie eigentlich spielen müssten.
Aber die Vetomächte wollen ihre Rechte ja nicht abgeben.
Das ist das Problem. Trotzdem hat die Generalversammlung den Generalsekretär wieder aufgefordert, ein Reformkonzept im nächsten Jahr vorzulegen. Aber, und da haben Sie recht, eine Reform kann am Ende nur gelingen, wenn auch die Vetomächte dazu bereit sind. Da kann man jetzt warten, ob das irgendwann der Fall ist, oder man kann etwas dafür tun. Und die Bundesregierung hat sich ja entschieden, auch etwas zu tun und versucht mit einer Allianz der Multilateralisten, der mittlerweile rund 60 Staaten angehören, auch politischen Druck aufzubauen, das Funktionieren der UN zu verbessern und auch Reformen auf den Weg zu bringen.
Wir schauen mal, was draus wird. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr wieder drüber. Christoph Matschi war das, der SPD-Außenpolitiker aus dem Deutschen Bundestag. Herr Matschi, danke Ihnen für das Gespräch zu später Stunde.
Aber gern.
23.30 Uhr ist es. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. EU-Ratspräsident Michel hat den Termin für den für diese Woche geplanten EU-Sondergipfel überraschend verlegt. Stefan Überbach.
Der Grund: einer der Sicherheitsleute von EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben seines Sprechers war Michel Anfang vergangener Woche mit dem betreffenden Beamten in Kontakt. Der Gastgeber des Gipfels muss deshalb in Quarantäne, obwohl er zuletzt gestern noch negativ getestet wurde. Das ist in den belgischen Sicherheitsbestimmungen so vorgesehen. Das Sondertreffen soll jetzt in der nächsten Woche nachgeholt werden. Die Verzögerung dürfte vielen in der EU äußerst ungelegen kommen. Bei einer Reihe der geplanten Themen drängt nämlich die Zeit. Denn eigentlich wollte sich der Gipfel mit Sanktionen gegen Verantwortliche für die Gewalt in Belarus beschäftigen, mit dem Streit über die türkischen Gasbohrungen vor den Küsten von Griechenland und Zypern sowie mit den festgefahrenen Brexit-Gesprächen. All das muss jetzt wegen Corona eine Woche warten.
Trotz aktuell rund 200.000 Toter, die in Verbindung mit Covid-19 stehen, hat US-Präsident Trump seine Corona-Politik gelobt. Julia Kastein.
Nach landesweitem Sinken in den vergangenen zwei Monaten steigen die Zahlen in über der Hälfte der Bundesstaaten wieder an. Über 37.000 neue Fälle meldete die oberste Seuchenbehörde CDC allein am Montag. Und eine wirkliche Trendwende ist nach Einschätzung von Amerikas Top-Epidemiologen Anthony Fauci nicht in Sicht. Zu viele Amerikaner würden sich nach wie vor nicht an die grundlegenden Maßnahmen wie das Maskentragen halten. US-Präsident Trump dagegen glaubt, dass Amerika fast über den Berg ist und dass er für seine Krisenbewältigung Bestnoten verdient. Ohne die Einreiseverbote aus China und Europa wären wahrscheinlich schon 3 Millionen Amerikaner an dem Virus gestorben, so Trump am Abend vor Anhängern in Ohio. Sein Herausforderer Biden warf dem Präsidenten dagegen Versagen vor. Trump habe nicht gehandelt und dafür habe Amerika den höchsten Preis aller Länder der Welt bezahlt. Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen sind eins der zentralen Wahlkampfthemen in diesem Jahr. Laut Umfragen sind 2/3 der Amerikaner mit Trumps Krisenmanagement nicht zufrieden. Allerdings traut eine knappe Mehrheit eher Trump als Ex-Vize Biden zu, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
Die russische Duma hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Kritiker der Krim-Annexion unter anderem mit Strafe droht. Stefan Lack.
Der Name des Gesetzes klingt sperrig. Der Aufruf zur Verletzung der territorialen Integrität der Russischen Föderation soll unter Strafe gestellt werden. Dabei geht es um nichts anderes, als dass niemand ungestraft öffentlich behaupten darf, dass beispielsweise die Krim nicht zu Russland gehört. Dafür drohen schon bald empfindliche Strafen, bei Ersttätern angefangen mit Geldbußen von umgerechnet rund 335 Euro bis hin zu 10 Jahren Haft bei Wiederholungstätern. So sieht es jedenfalls der neue Strafenkatalog zur Entfremdung eines Teils des russischen Territoriums vor, der heute von der Duma, dem russischen Parlament, in erster Lesung gebilligt wurde. Auf den Weg gebracht wurde die Gesetzesänderung infolge der von Präsident Putin initiierten Verfassungsänderungen zur Souveränität des Landes. In großer Einigkeit präsentierten sich in dieser Frage heute auch die Abgeordneten der Duma. Für Kommunistenchef Sjuganow ist dies ein längst überfälliger Schritt. Rechts außen gibt es ebenfalls große Zustimmung. Der Chef der rechtspopulistischen LDPR, Schirinowski, sagte, er hätte gerne noch hinzugefügt, dass die Lagerhaft am besten am nördlichsten Rand des Riesenreichs verbüßt wird, damit niemand auf die Idee käme, dass auch nur ein Fitzelchen Russlands an einen anderen Staat übergeben werden könne. Russland hatte vor 6 Jahren völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Zudem gibt es Streit mit Japan wegen der Inselkette Kurilen im Pazifik. Teile davon werden von Japan beansprucht.
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit der Verhandlung über Klagen gegen den umstrittenen Fehmarn-Welttunnel begonnen. Silvia Stadler.
Mit der Losung Ostsee schützen, Tunnelbau stoppen, zeigte die Initiative Weltretter von der Insel Fehmarn Flagge vor der Kongresshalle. Diese hat das Gericht angemietet, weil es in den ersten 5 von 7 Klageverfahren allein rund 150 Verfahrensbeteiligte gibt. Zu den Klägern gehören der Naturschutzbund NABU, ein Aktionsbündnis und mehrere Fährunternehmen. Während letztere sich durch den Tunnelbau in ihrer Existenz bedroht sehen, befürchten die Naturschützer irreparable Schäden am Naturschutzgebiet Fehmarnbelt. Für den 18 Kilometer langen Absenktunnel soll ein 100 Meter breiter und 16 Meter tiefer Graben am Meeresgrund ausgebaggert werden, in den vorgefertigte Betonelemente für den kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnel abgesenkt werden sollen. Die Bundesverwaltungsrichter müssen prüfen, ob der Planfeststellungsbeschluss des Verkehrsministeriums Schleswig-Holstein geltendes Naturschutzrecht, aber auch Analysen zum Verkehrsbedarf des Milliardenprojekts ausreichend berücksichtigt. Wann ein Urteil fällt, soll am Ende der mündlichen Verhandlungen im Oktober bekannt gegeben werden.
EU-Staaten dürfen im Kampf gegen Wohnungsmangel die Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb einschränken. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Gigi Deppe.
Jetzt hat es das oberste Gericht der EU für alle Mitgliedstaaten geklärt. Ja, Airbnb-Vermietungen können von einer staatlichen Genehmigung abhängig gemacht werden. Denn es gäbe gute Gründe für solche Regelungen. Sie sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr langfristig vermietbare Wohnungen vom Markt verschwinden. Sie würden also einen angespannten Immobilienmarkt entlasten. Und das liege im Allgemeininteresse. Solche Genehmigungspflichten seien insbesondere dann in Ordnung, wenn sie nicht überall, sondern nur in bestimmten Regionen verlangt würden. Mildere Maßnahmen gäbe es nicht, sagen die EuGH-Richter, um den Wohnungsmangel schnell zu bekämpfen. Anlass für die Entscheidung des EuGH war eine französische Regelung. Wer zum Beispiel in Paris an Touristen vermieten will, braucht eine Genehmigung dafür. 2 Eigentümer von Einzimmerwohnungen hatten sich nicht an die Vorschrift gehalten und müssen deshalb jetzt eine Geldbuße von je 15.000 Euro zahlen. Das Urteil ist auch für Deutschland wichtig, denn auch hierzulande werden zum Beispiel in Berlin oder Hamburg Vermietungen über Airbnb streng reguliert.
Das Meereis in der Arktis ist auf die zweitniedrigste Ausdehnung seit Beginn der Messungen vor rund 40 Jahren geschrumpft. Arthur Landwehr.
Bilder von NASA-Satelliten zeigen, dass die Hitzewelle in Sibirien und ein extrem warmer Sommer im Norden der Erde das Eis haben schmelzen lassen.
The Arctic has actually warmed a lot more than the globe as a whole. The temperatures in the Arctic have warmed about 2 to 3 times the global average.
Die Arktis hat sich viel schneller erwärmt als der Rest der Erde. Die Temperaturen sind ungefähr 3-mal so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt, sagt der Klimawissenschaftler Nathan Kurtz in einem Film der NASA. Insgesamt war die Arktis in diesem Jahr 8 bis 10 Grad wärmer als der Durchschnitt. Nur 2012 ließ die Hitze mehr Eis schmelzen. Weil aber weniger Eis die Sonnenstrahlen zurück ins All reflektieren konnte, hat sich das Meerwasser zusätzlich aufgewärmt. Die Eisfläche beginnt deshalb jetzt im Winter langsamer zu wachsen. Deshalb gibt es immer weniger Eis, das mehrere Jahre alt ist.
The trends that we've been seeing with the sea ice minimum have just been a decrease. There's variation from year to year, but it's really just a downward trend.
Der Trend zeigt, dass es weniger Eis wird. Es gibt Schwankungen von Jahr zu Jahr, aber der Trend geht eindeutig nach unten. Wir befürchten, dass dies eine Entwicklung ist, die sich immer weiter hochschaukelt, sagt Mark Serenzi, der Leiter des Datenzentrums für Schnee und Eis. Wir verlieren so nicht nur Fläche an Eis, sondern es wird auch immer dünner.
Der Virologe Christian Drosten wird mit den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Markus Sambale.
Insgesamt 7 Frauen und 8 Männer bekommen die Verdienstorden Anfang Oktober im Schloss Bellevue überreicht. Bundespräsident Steinmeier stellt die Ehrung unter das Motto »Vereint und füreinander da«. In der Begründung heißt es, der Virologe Christian Drosten gehöre national wie international zu den führenden Wissenschaftlern, denen eine herausragende Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie zukomme. Die millionenfachen Abrufe des NDR-Podcasts Coronavirus Update zeigten, wie groß das Bedürfnis nach fundierter und verständlicher Einordnung sei. Mit dem Verdienstorden wird auch die Chemikerin, YouTuberin und ARD-Journalistin Mai-Ti Nguyen Kim ausgezeichnet. Bei ihr lernten schon die Jüngsten, dass Wissenschaft begeistern könne und gemeinsam vernünftig zu handeln eine Gesellschaft voranbringe. Außerdem wird der Pianist Igor Levit geehrt, denn er habe zu Beginn der Corona-Krise mit täglichen aus seinem Wohnzimmer übertragenen Hauskonzerten aus der Isolation heraus ein Miteinander über Grenzen hinweg entstehen lassen.
Markus Sambale war das und damit kommen wir zur Börse. An der Wall Street hat der Leitindex Dow Jones mit 0,5% auf 27.288 Punkte zugelegt. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7% auf 10.963 Punkte vor. Und jetzt Bianca von der Au von der Börse in Frankfurt am Main.
Sie war nie wirklich weg, doch nun ist sie auch an den Börsen wieder spürbar. Die Angst vor den Folgen von Corona. Vor allem vor den wirtschaftlichen Folgen eines möglichen zweiten Lockdowns. Berichte von steigenden Infektionszahlen schüren unter den Anlegern Ängste vor neuen Beschränkungen. Hinzu kommen fast täglich neue Nachrichten von Unternehmen, die Stellen streichen oder sparen müssen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF vermeldet heute die Streichung von rund 2000 Stellen bis zum Jahr 2022. Und auch die Deutsche Bank kündigte an, mehr als 150 Filialen zu schließen. Das wäre jede fünfte Filiale in Deutschland. Der weltgrößte Touristikkonzern aus Hannover, TUI, will das Winterprogramm noch stärker eindampfen als geplant. TUI streicht für die bevorstehende Saison rund ein Fünftel des Angebots. Grund ist die ohnehin schwache Nachfrage. Steigende Corona-Infektionszahlen und sich ständig ändernde Reisebeschränkungen weltweit halten Kunden von den Buchungen ab. Dennoch gibt sich Konzernchef Jussen zuversichtlicher für den Sommer 2021. Viele Reisende hätten ihren Urlaub auf das nächste Jahr umgebucht. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach den gestrigen Kursverlusten nur leicht nach oben, um gut ein halbes Prozent. Der DAX geht mit 12.594 Punkten aus dem Handel.
Und mittlerweile ist es 23.41 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Zu unserem nächsten Thema. Das Brexit-Abkommen, das Boris Johnson ja selbst ausgehandelt und unterzeichnet hat. Es sollte ja sicherstellen, dass es bei dem Austritt Großbritanniens aus der EU auf keinen Fall zu einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland kommt. Denn das würde den fragilen Friedensprozess dort empfindlich zurückwerfen. Wenige Monate vor dem Auslaufen der Übergangsfristen am Ende des Jahres hat Johnson jetzt aber ein Gesetz auf den Weg gebracht, das genau auf eine solche harte Grenze hinauslaufen würde. Heute nahm das sogenannte Binnenmarktgesetz in den zuständigen Ausschüssen des Unterhauses eine entscheidende Hürde. Mehr dazu aus London von Thomas Spickhofen.
Das umstrittene Binnenmarktgesetz der Regierung Johnson hat am Abend die Ausschüsse des Unterhauses überstanden, muss aber noch in die dritte Lesung des Parlaments. Eine Mehrheit dort gilt allerdings als sicher, nachdem die Regierung mit einem Kompromiss auf die Kritiker zugegangen ist. Danach muss das Parlament vor einer Anwendung des Gesetzes noch einmal gefragt werden. Mit dem Binnenmarktgesetz will Johnson Teile des Austrittsabkommens aushebeln, auf dessen Basis Großbritannien am 31. Januar die EU verlassen hat. Laut Abkommen sollen in Nordirland weiterhin Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion gelten. Das will Johnson nun aber für den Fall, dass es nach dem Ende der Übergangsphase im Dezember kein Anschlussabkommen gibt, nicht mehr akzeptieren. Die EU hat rechtliche Schritte für den Fall angekündigt, dass die britische Regierung diesen Passus des Gesetzes nicht bis Ende September zurückzieht.
Aus London war das der Bericht von Thomas Spickhofen. Der Streit um den Brexit eskaliert ein weiteres Mal, derweil sich auch an der Corona-Front die Situation in Großbritannien erheblich verschärft. Boris Johnson hat es also mit einer Doppelkrise zu tun und versucht jetzt durchzugreifen. Burkhard Birke.
In Schottland dürfen sich ab morgen Privathaushalte nicht mehr gegenseitig in Innenräumen besuchen. In England wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Großbritannien zieht die Zügel im Kampf gegen Corona wieder an, denn ein Weiter-so wie zuletzt hätte nach Aussage der Top-Gesundheitsberater der Regierung die Infektionszahlen bis Mitte Oktober auf 50.000 und die Zahl der Todesopfer durch Corona bis Mitte November auf über 200 pro Tag hochgeschraubt.
This is the moment when we must act.
Es ist Zeit zu handeln, sagte Premierminister Boris Johnson im Unterhaus. Wenn es uns gelingt, die täglichen Infektionsraten und die Reproduktionsrate unter 1 zu drücken, dann können wir Leben retten, den Gesundheitsdienst und die Verletzlichsten in der Gesellschaft schützen und die Wirtschaft vor den Konsequenzen strengerer Maßnahmen bewahren, die unweigerlich folgen müssten. Besser jetzt ein Stich als später neun, das sei das Prinzip, so Johnson. Neben einer generellen Maskenpflicht im Handel, in Taxis und in Hotels sowie Gaststätten dürfen Pubs und Restaurants nur noch bis 22 Uhr öffnen. Es darf nur an Tischen serviert werden. Die Arbeitnehmer sollen, wenn irgend möglich, von zu Hause arbeiten. Zu Hochzeiten sind maximal noch 15, bei Beerdigungen 30 Personen zugelassen. Ohnehin gilt, nirgendwo sind im privaten Bereich Gruppen von mehr als 6 Personen erlaubt, auch nicht beim Sport. Strafen von bis zu 10.000 Pfund können bei Verstößen erhoben werden. 200 Pfund werden bei fehlender Maske fällig. Premierminister Boris Johnson:
I want to stress that this is by no means a return.
Ich will betonen, das ist beileibe keine Rückkehr zum vollen Lockdown wie im März. Es gibt keine Anweisung, zu Hause zu bleiben, und wir werden sicherstellen, dass Schulen und Universitäten geöffnet bleiben, weil nichts wichtiger ist als die Ausbildung, das Wohlergehen und die Gesundheit der Jugend. Wir werden auch sicherstellen, dass die Unternehmen unter Einhaltung der Corona-Regeln funktionieren können. Wir müssen aber die Seuche bekämpfen. 6 Monate lang sollen die neuen Maßnahmen gelten.
I must emphasize that if all our actions fail to bring the R below 1, then we reserve the right to deploy greater firepower with significantly greater restrictions.
Sollten sie nicht die gewünschten Resultate bringen, würden schwerere Geschütze aufgefahren, warnte Premierminister Johnson und appellierte an die Menschen, sich vor allem an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Mit nahezu 400.000 Infizierten und offiziell knapp 42.000 Toten ist Großbritannien das in Europa am härtesten getroffene Land, auch weil die Regierung entgegen allen Ankündigungen nicht in der Lage war, ein vernünftiges Testsystem auf die Beine zu stellen, wie Keir Starmer anmerkte.
Now the testing system isn't working just when we need it. We should also recognize that a second national lockdown is not inevitable. That would be a huge failure of government.
Ein zweiter Lockdown ist nicht ausgeschlossen und wäre ein riesiges Versagen der Regierung, meinte der Führer der oppositionellen Labour Party. Die Regierung steht in der Tat vor großen Herausforderungen und Ausgaben, schon allein weil 3 Millionen Selbstständige ums Überleben kämpfen und zudem die Kurzarbeiterregelung offiziell Ende Oktober auslaufen soll. Da wird sich zeigen, ob Boris Johnson sein heute erneuertes Wort hält und die Arbeitnehmer und Firmen nicht im Stich lässt.
Burkhard Birke über die Corona-Situation auf den britischen Inseln. In der Hochzeit der Corona-Pandemie, da standen ja viele Deutsche applaudierend auf ihren Balkons und vor ihren Häusern, um symbolisch den Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und anderen sogenannten systemrelevanten Beschäftigten zu danken. Die Gewerkschaft Verdi, die argumentiert jetzt, dass sich dieser Dank auch materiell ausdrücken müsse und hat in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im aktuellen Tarifkonflikt aufgerufen. Michael Watzke meldet sich aus Augsburg.
Heute Morgen vor dem Tiefbauamt in Augsburg. Eine Verdi-Funktionärin verteilt Ratschen an rund 90 Mitarbeiter der Stadtentwässerung. Etwa die Hälfte der Belegschaft war heute in Augsburg im Warnstreik. Auch in Kiel, Gütersloh und Duisburg streikten Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes für 4,8% mehr Lohn. Verdi-Gewerkschaftssekretär Christian Jürgens.
Die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich eine Anerkennung für ihre Arbeit, insbesondere in der Corona-Hochphase. Und da reicht halt nicht nur Klatschen vom Balkon oder ein Danke der Arbeitgeber, sondern in monetärer Weise wünschen sie sich schon eine Anerkennung. Und leider ist bis jetzt von der Arbeitgeberseite nichts angeboten worden, außer lange Laufzeiten mit wenig Geld.
Mindestens 150 Euro mehr pro Monat fordert Verdi bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die kommunalen Arbeitgeber wollen 3 Jahre Laufzeit. Sie haben bis jetzt kein Angebot vorgelegt. Verhandlungsführer Ulrich Mädke, der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, hält die Gewerkschaftsforderung in Pandemiezeiten für unangemessen.
Wir haben gekämpft zum Anfang von Corona, dass die Leute, die systemrelevante Berufe haben, ihre Kinder in die Notbetreuung kommen. Und genau die werden jetzt bestreikt, die also auch das Rückgrat waren, damit die Wirtschaft funktionierte. Also die, die nicht im öffentlichen Dienst sind. Insofern finde ich das nicht angemessen, aber das muss Verdi selbst verantworten.
Die Stimmung ist, einen Monat vor der dritten Verhandlungsrunde, auf beiden Seiten gereizt. Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Wernicke wirft den Kommunen und Bundesinnenminister Horst Seehofer, dem Verhandlungsführer des Bundes, Zeitspiel und Undankbarkeit vor.
Die öffentlichen Arbeitgeber argumentieren ja so ein bisschen nach dem Motto, nicht gekündigt ist genug gelobt, und das kommt extrem schlecht an. Da ist Enttäuschung, zum Teil auch richtig Wut zu spüren.
Das weisen die Kommunen zurück. Sie argumentieren, dass die Gemeindefinanzen in Deutschland aufgrund der Steuerausfälle derzeit einbrechen. Ulrich Mädke von den Kommunalen Arbeitgeberverbänden sagte heute dem Bayerischen Rundfunk:
Wir haben ja dieses Jahr auch eine Tariferhöhung von 1,03% gehabt, die wir weiter durchtragen. Aber 6 Milliarden Forderungen, es sind ja nicht die 4,8, da kommt ja noch was drauf. Insgesamt 6 Milliarden für das gesamte Bundesgebiet geht überhaupt nicht. Das ist ja so viel Geld, wie wir gerade vom Bund erhalten haben für unsere Gewerbesteuerausfälle. Wenn Sie mal die kommunalen Finanzen sehen, die brechen ja ein. Und wir werden frühestens 23, 24 wieder Gewerbesteuereinnahmen haben wie 19.
Die Gewerkschaft will die Warnstreiks im Lauf der Woche auf weitere Bundesländer ausdehnen. So sollen die Stadtreinigung in Berlin sowie kommunale Krankenhäuser und Kindertagesstätten in Brandenburg am Warnstreik teilnehmen. Auch in Rheinland-Pfalz sind Aktionen geplant. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 22. und 23. Oktober statt. Es werden harte Verhandlungen.
Herr Seehofer und ich, wir verhandeln ja zusammen. Wir haben deutlich erklärt, dass wir uns einigen wollen. Und zur Not sitzen wir nämlich zwei Tage, sondern vier, fünf Tage dort zusammen.
Ob Bund und Kommunen bis zur dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorlegen, ließ der SPD-Politiker und Lüneburger Bürgermeister Mädke offen.
Sollen Frauen in der katholischen Kirche eine stärkere Rolle spielen? Sollte die katholische Kirche auf den Wunsch nach mehr Ökumene eingehen? Was ist mit den lang versprochenen Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer? Seit heute berät die Deutsche Bischofskonferenz in Fulda über diese und andere Fragen, diesmal unter natürlich besonderen Umständen. Hermann Diehl berichtet.
Wegen Corona tagen die Bischöfe nicht wie gewohnt im Priesterseminar in Fulda, sondern einige Meter weiter im Stadtschloss. Hier lassen sich die Corona-Abstände leichter einhalten. Trotz Pandemie demonstrieren zahlreiche kirchenkritische Gruppen in Fulda. Missbrauchsopfer haben für morgen eine Demo auf dem Domplatz angekündigt. Gruppen für mehr Frauenrechte in der Kirche demonstrieren bereits heute. Wir sehen diese Anliegen, sagt dazu Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Das sind Frauen der KfD, da werden die Frauen von Maria 2.0 sein, da sind Betroffene von Missbrauch. Wir haben auch da verabredet, dass wir natürlich mit diesen Menschen das Gespräch aufnehmen und ihre Anliegen hören.
Die Anliegen hören, darum ringt auch der sogenannte Eckige Tisch, eine Vereinigung von Missbrauchsopfern. Seit 10 Jahren arbeitet sich die Kirche an diesem Thema nun schon ab. Es wird Zeit für eine Lösung, sagt Matthias Katsch, Sprecher des Eckigen Tisches.
Wir sind erschöpft und wütend. Man ist natürlich nie fertig mit Aufarbeitung und auch eine Entschädigung wird die Folgen nie ausgleichen können. Aber auch die Betroffenen wollen irgendwann mal das Gefühl haben, dass der Kampf jetzt dann auch abgeschlossen ist. Und dass man sich vielleicht wieder auch anderen Dingen im Leben zuwenden kann.
Wir arbeiten an einer einheitlichen Lösung, sagt dazu Bischof Georg Betzing. Einer Lösung, die alle Gruppen der Kirche umsetzen können, die Bistümer wie die zahlreichen Orden.
Wir wollen, dass ein unabhängiges Gremium entscheidet, auch über die Höhe der Leistungen, die gezahlt werden. Und dass dieses Gremium auch in die Lage versetzt wird, die Zahlung zu leisten, damit es keine Verzögerungen gibt. Das nimmt ganz stark die Betroffenen in den Blick.
In den Blick nehmen die Bischöfe auch, wie sie mit den massiv gestiegenen Austrittszahlen umgehen sollen. Mehr Menschen als je zuvor haben in der letzten Zeit die katholische Kirche verlassen.
Es sind wirklich erschreckende Zahlen, außerordentlich hohe Zahlen von Kirchenaustritten. Es braucht eine dringliche Befassung mit dieser Thematik.
Am Ende sind das viele offene Baustellen für nur 3 Tage Konferenz in Fulda. Und wo die Veränderungen vielen Gruppen nicht schnell genug und nicht weit genug gehen, da ist es der Kirchenleitung in Rom und einigen Bischöfen in Deutschland schon zu viel Veränderung. Krise oder Aufbruch? Bischof Betzing blickt so auf die Beratungen in Fulda.
Aufbruch aus der Krise. Die Stimmung ist gut, denn ich glaube, viele haben auch den Eindruck, wir haben hier auch als Zeitfenster eine Chance, etwas zu bewegen. Das ist auch die Grundstimmung im synodalen Weg und das ist auch meine persönliche Grundstimmung.
Gute Grundstimmung bei den Bischöfen in Fulda. Ob daraus auch gute Ergebnisse folgen, das wird sich bis Donnerstag zeigen. Dann endet die Bischofskonferenz.
Das war der Bericht von Hermann Diehl. Fehlt jetzt nur noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Michael Hesse und präsentiert von Christoph Wittelsbürger.
Guten Abend. In den Kommentaren findet die Entscheidung des Ethikrats gegen Corona-Immunitätspässe viel Beachtung. Weiteres Thema ist der Schulgipfel im Bundeskanzleramt. Kann es richtig sein, dass jemand, der an Covid-19 erkrankt war, mehr Rechte hat als jemand, der nicht infiziert war? Fragt sich die Badische Zeitung aus Freiburg. Vielleicht hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf ein klares Votum für den Nachweis gehofft, als er den Rat um Stellungnahme bat. Doch zum Glück spielt der nun den Ball an die Politik zurück, denn dort und nur dort gehört er hin. Der Wunsch war verständlich, die Idee aber ziemlich blauäugig, moniert die Neue Osnabrücker Zeitung. Selbst wenn der Nachweis der Immunität eines Tages möglich sein wird, bleibt der Ausweis ein zweifelhaftes Papier. Zwar ist es richtig, Freiheiten nur so weit wie nötig einzuschränken, doch es wäre riskant, eine Spaltung der Gesellschaft zu wagen in eine Gruppe mit Privilegien und eine mit deutlichen Einschränkungen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe betonen, dass es durchaus gute Gründe für die Einführung eines Immunitätspasses auf freiwilliger Basis gibt, denn sie könnten Besuchsregelungen in Alten- und Pflegeheimen vereinfachen und den Arbeitgebern die Entscheidung erleichtern, wer ins Büro kommen darf und wer im Homeoffice bleiben muss. Am Ende muss die Entscheidung sehr sorgfältig abgewogen und begründet werden. Nun zu einem anderen Thema. Bund und Länder haben sich auf eine engere Zusammenarbeit bei der Digitalisierung der Schulen geeinigt. 6,5 Milliarden Euro. Das klingt nach einer imposanten Summe, stellt die Berliner Zeitung fest. Aber wenn man bedenkt, dass für das Schulwesen in Deutschland jährlich etwa 100 Milliarden ausgegeben werden und sieht, wie umfassend die Transformation der Schulen sein muss, erscheint die Summe im Vergleich zu bescheiden. Nach Ansicht der Augsburger Allgemeinen ist ein Laptop oder Tablet mit Datenflatrate allein noch lange kein Garant für gute Bildung. Das gilt für Pauker und Penäler gleichermaßen. Werden Pädagogen nicht entsprechend geschult und Kinder nicht umfassend betreut, nutzt die beste Hardware wenig. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen zweifelt, dass der digitale Schulbetrieb bald schon flächendeckend funktionieren wird. So mag es vielleicht sogar sein, dass alle 800.000 Lehrkräfte bis Ende des Jahres einen Dienstlaptop ausgehändigt bekommen. Doch das reicht nicht. Vor allem stellt sich diese Frage: Wann hält wirklich jeder Schüler, auch jemand aus einem weniger finanzstarken Elternhaus, ein geeignetes Endgerät nebst Datenvolumen für den Zugang in die noch zu schaffende digitale Schulwelt in Händen?
Die Presseschau war das von Michael Hesse, präsentiert von Christoph Wittelsbürger. Vielen Dank dafür. Damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten gibt's Fazit in der Radionacht mit Gabi Wuttke. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen eine angenehme Nacht.